So, vielen Dank für dieses freundliche Willkommen. Es ist schön, bei euch zu sein. Ja, wir wollen dieses Wochenende gemeinsam über das Studium des Wortes Gottes, der Prophetie, nachdenken. Vor allen Dingen die sieben Sendschreiben und dort ganz besonders das Sendschreiben Jesu an die Gemeinde Laodicea, Gottes Botschaft an Laodicea. Es werden vier Themen sein und jedes Thema hat einen anderen Schwerpunkt. Heute Abend ist der Schwerpunkt ein bisschen informativ, ein Brief von Gott. Morgen Vormittag, die Predigt, wird erbaulich sein, der Absender über Jesus Christus. Morgen Nachmittag, bittere Pillen für Laodicea. Das ist ein wenig ermahnend, herausfordernd, aufrüttelnd, erweckend, wie auch immer man das formulieren kann. Und morgen Abend, die letzte Schlacht, ist der Höhepunkt. Das ist so ein bisschen, was erwartet uns Laodicea für die Endzeit? Was liegt vor uns? Was wird der Kampf sein zwischen Gut und Böse? Wo drin stehen wir? Das ist vor allen Dingen ein bisschen herausfordernd Richtung Prophetie. Und das wird so ein spannender Höhepunkt sein. Ja, ein Brief von Gott. Manche Leute sammeln Autogramme von Prominenten. Gerade jetzt, wo die Fußball-Europameisterschaft vor der Tür steht, ist das wieder Kult geworden für die Kinder und Jugendlichen, vielleicht manche auch Erwachsene, von Fußballern, die jetzt große Stars werden oder geworden sind, dort von ihnen Autogramme zu sammeln. Oder auch von Formel-1-Stars oder von anderen Leuten. Oder Briefe von berühmten Persönlichkeiten. Es ist interessant, was manchmal für Briefe oder für Dinge, für Werte annehmen können. Also als Benedikt der 16. Papst geworden ist, hat irgendeiner entdeckt, dass sein Auto, was er hatte, ein Golf, als Vorbesitzer Kardinal Ratzinger drin stand, ja, Josef Ratzinger. Und er hat den versteigert und ich weiß nicht, wie viele, 100.000 Euro, 180.000, glaube ich, ja, ungefähr, ist das gestiegen, ja. Nur weil im Kfz-Brief als Vorbesitzer Ratzinger drin stand. Das Auto war eigentlich wie viel wert? Vielleicht 5.000 wert gewesen. Und für 180.000 hat es bekommen. Und eigentlich wäre es noch viel mehr geworden bei eBay. Bloß das Problem war, dass in einer halben Stunde vor Ende dieser Auktion das Internet zusammengebrochen ist. Sonst wäre es sicherlich noch auf eine halbe Million oder sowas gestiegen. Ja. Nur weil Josef Ratzinger da drin stand. Naja, man muss nur das Richtige haben und dann kann man reich werden damit. Ja. Also ich habe noch keine Briefe von berühmten Persönlichkeiten gesammelt. Angenommen, du besitzt persönliche Briefe von Lady Di. Was meint ihr, was wären die wohl wert? Vielleicht, ja, da kann man schon viel Geld mitmachen, ne? Wenn die noch irgendwo besonders irgendwie geschrieben sind, besondere Inhalte haben. Was wäre, wenn Gott dir persönlich einen Brief schreiben würde? Vielleicht nochmal ganz kurz eine Frage zurück. Wenn du einen Brief von Lady Di hättest und einen Brief von deiner Oma, die vielleicht schon verstorben ist, was wäre dir persönlich wichtiger? Ja, und warum ist dir das so wertvoll? Genau, genau. Und zwar der Wert des Briefes, den man bekommt, hängt ab, wie viel man von der Person hält. Wenn mir die Person wichtig ist, ist mir auch der Brief wichtig. Wenn ich einen Brief vom Finanzamt bekomme, naja, gut, die Personen, die da sitzen, sind mir nicht so besonders wertvoll. Vielleicht der Inhalt, ne? Wenn die mir Geld schicken, aber meistens sind es Rechnungen. Ja? Aber das heißt, Lady Di, die habe ich mal irgendwo im Fernsehen gesehen, aber die ist mir persönlich, ja, habe ich keine Beziehung zu. Aber meine Oma, die ist mir wichtig. Ja? Und wenn ich einen Brief von meiner Frau bekomme, vor allem noch vor der Hochzeit, ja, wenn dann ein Liebesbrief kommt, das ist doch, den macht man sofort auf, da wartet man keine 10 Minuten. Ja? Weil es wichtig ist, man möchte gar nicht wissen, was da drin steht. Das heißt, je wichtiger mir die Person ist, desto wichtiger ist mir der Brief, den ich von der Person bekomme. Jetzt ist es so, was wäre, wenn Gott dir persönlich einen Brief schreiben würde? Stellt dir vor, morgen habt ihr im Briefkasten einen Brief und da steht als Absender Gott drauf. Und da schreibt er dir was. Was würde Gott dir wohl schreiben? Würde er schreiben, ach, du bist ein guter Kerl, ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielleicht wird er schreiben, ich weiß nicht. Er hat uns einen Brief geschrieben, an dich persönlich. Wie viel würde dieser Brief dir bedeuten? Ich denke, dieser Brief würde uns so viel bedeuten wie der Absender. Menschen, denen Gott egal ist, die sagen, ach, ist egal, ich lese ihn nicht, ist unwichtig, brauche ich nicht. Aber Menschen, denen Gott sehr wichtig ist, die Gott in ihrem Leben an die erste Stelle gesetzt haben, für die wird er auf einmal wichtig sein. Warum? Weil Gott ihnen wichtig ist. Gott hat uns einen Brief geschrieben. Erstens in der Bibel. Die Bibel ist ein Brief Gottes an uns. An dich und an mich. Und wenn wir die Bibel nicht lesen, dann zeigen wir damit, wie viel uns der Absender wert ist. Ich weiß nicht, wie oft du in der Bibel liest. Vielleicht freitags abends damit die Lektion am nächsten Sabbatmorgen nicht leer ist, ja? Wie oft lesen wir in Gottes Wort? Haben wir ein Verlangen danach? Ist uns das wichtig? Jemand hat mal gesagt, jemand, der eine Bibel hat und sie nicht liest, ist genauso schlimm dran wie jemand, der keine Bibel hat. Und das ist wahr. Es nützt nichts, wenn du 20 Bibeln zu Hause im Schrank hast und 20 verschiedene Übersetzungen, aber sie nicht liest. Aber die Bibel ist nicht nur das Einzige. Und zwar in der Bibel haben wir vor allen Dingen 7 Briefe Jesu an 7 Gemeinden. Und diese 7 Briefe sind besondere Briefe an uns. Und ich glaube auch an die Eventgemeinde in La. Nun, er steht nicht dabei, diese Schreibe an die Eventgemeinde in La. Hätte vielleicht auch machen können. Aber es gibt so viele Eventgemeinden, und die alle aufzuzählen, das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Und vor allen Dingen noch alle, die noch kommen würden. Aber er hat in diesen 7 Briefen uns etwas mitgeteilt. Und in Offenbarung 1, Vers 3 heißt es, selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Wir haben in der Bibel einige Seligpreisungen. Und das ist auch eine Seligpreisung. In der Offenbarung haben wir einige Seligpreisungen. Und hier steht, selig ist, der da liest. Die Frage ist, liest du auch? Wir können von Gott, was er uns schreibt und sagt, nicht verstehen, wenn wir es nicht lesen. Manche haben aufgehört zu lesen. Warum? Weil das, was sie lesen, ihnen vielleicht unbehaglich ist. Da stehen Dinge drin, die ihnen nicht gefallen. Ich denke, entweder, wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir uns verändern. Und Menschen, die die Bibel lesen und auch die die Offenbarung lesen und sie nicht ändern wollen, die werden irgendwann aufhören mit dem Lesen. Weil ihr schlechtes Gewissen sich meldet und irgendwann sagt das ihr Gewissen, hör mal zu, mach das doch oder mach das nicht. Und dann jedes Mal wieder neu sich dem schlechten Gewissen auszusetzen, das wollen sie nicht. Selig ist er, der liest. Es ist gut, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir die Offenbarung lesen, wenn wir die 7 Sendschreiben lesen. Und die da hören. Warum denn die da hören? Nun, damals hat der Johannes diese Briefe wirklich geschrieben an die verschiedenen Gemeinden, hat die in Briefumschlag gesteckt und hingeschickt und die wurden dann dort in der Gemeinde vorgelesen. Die hatten noch keinen Kopierer, dass sie da das für jeden kopiert haben, den Brief. Die haben das in der Gemeinde vorgelesen. Deswegen sind auch die hören, unter dieser Seligpreisung mit dabei. Und die behalten. Wie können wir das behalten, was Gott uns sagt? Öfters durchlesen? Okay. Ja, aber wir sind immer so vergesslich. Wenn ich dann eine halbe Stunde Zeitung lese, habe ich ja schon wieder vergessen, was ich da vorher dreimal durchgelesen habe. Wenn man es tut. Aha, richtig. Wenn ich das auch noch umsetze, wenn ich das selber tue, dann bleibt es noch besser im Kopf, dann merke ich mir das noch besser, richtig. Ich könnte es auch auswendig lernen. Kann man auch. Übrigens, das empfehle ich euch. Ab und zu mal ein paar Bibeltexte auswendig lernen. Hat man früher mal gemacht. Das ist heute aus der Mode gekommen. Oh, es ist gut. Übrigens, am meisten habe ich Texte gelernt. Natürlich habe ich auch einige auswendig gelernt. Aber auch die vergisst man irgendwann wieder. Aber trotzdem ist es gut, die auswendig zu lernen. Wenn man, nur was man gelernt hat, kann man auch sich wieder später daran erinnern. Aber am meisten habe ich gelernt, indem ich anderen Menschen über Gottes Wort weitergesagt habe. Und wenn ich eine Bibelstunde über Jesu Wiederkunft halte, und ich habe sie schon 30 Mal gehalten, oder 40 oder 50 Mal, beim 50. Mal weiß ich, der Text, dass Jesus sichtbar kommt, steht in Offenbarung 1, Vers 7. Ja, also das heißt, irgendwann hat man die Texte im Kopf, weil man sie schon so oft einfach mit den Menschen zusammen gelesen hat. Deswegen, liebe Geschwister, wenn ihr das, was in der Bibel steht, behalten wollt, gebt anderen Menschen Bibelstunden. Lest mit ihnen Gottes Wort. Das ist gar nicht so schwer. Einfach hinsetzen, aufschlagen und zusammen lesen. Und dann stellt man eine Frage und dann redet man drüber. Ja. Es gibt sogenannte Bibellieder. Ja? Das heißt, das sind Lieder, die Bibeltexte zum Inhalt haben. Genau Wort für Wort. Und wir haben die mal gesammelt. Ja? Wir haben eine ganze Reihe gefunden. Einige sind gut, einige sind von der Melodie her ein bisschen holprig, aber das ist eine sehr gute Form. Durch das Singen, das haben übrigens die Israeliten auch gemacht, ja, durch das Singen, ein Lied kann man sich gleich daran erinnern, weil man die Melodie singt und dann kommt der Text automatisch mit und dann hat man auch den Text, den Bibeltext im Kopf. Das ist eine gute Idee. Aber ich denke, das ist eine gute Anregung, ja? Ausleben, auswendig lernen, selber weitergeben. Und wenn ihr niemanden habt, dem ihr es weitergeben könnt, dann betet drum. Lieber Gott, schickt mir einen Menschen. Ob das eure Kinder sind, ob das die Nachbarn sind oder irgendjemand, denen ihr Gottes Wort weitergeben könnt. Warum ist der selig, der das liest und hört und behält? Denn die Zeit ist nahe. Ich denke, hier ist in erster Linie gemeint die Zeit, wo sich das erfüllt, aber natürlich auch die Zeit von Jesu Wiederkunft. Wir lesen einmal Offenbarung 1, Verse 9 bis 11. Hier haben wir den Hintergrund der Offenbarung und vor allen Dingen der sieben Sendschreiben. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld im Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde ergriffen, vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamon, und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Ja, der Johannes, also hier steht erstmal, das, was wir hier haben, ist ein Buch von Jesus. Das heißt, Jesus ist dem Johannes erschienen, eine Stimme gehört, hinterher dann noch gesehen in den nächsten Versen. Und Jesus hat ihn beauftragt. Er hat ihm gesagt, was er schreiben soll. Ich konnte auch fast sagen, er hat ihm das diktiert. Gesagt, was er schreiben soll, und es ist ein Buch von Jesus, aber auch ein Buch über Jesus. Denn Jesus offenbart sich selbst in diesem Buch. Und vor allen Dingen auch in diesem Sendschreiben. Und der Johannes, der war auf der Insel Patmos. Das heißt, er war gefangen. Patmos war eine Gefangeneninsel. Er hat wahrscheinlich auch arbeiten müssen. Dort hat er am Ende seines Lebens Zeit gehabt. Und Gott hat ihn benutzt. Vielleicht hat er noch gesagt, lieber Gott, warum hast du mich jetzt hier ans Ende der Welt geschickt, wo ich für niemanden was Nütze sein kann? Aber manchmal sind die Momente, wo wir glauben, woanders könnten wir mehr für Gott tun. Und Gott hat uns irgendwo hingestellt, wo wir vielleicht ausgebremst sind. Dass das manchmal die Momente sind, wo wir für Gott am wirkungsvollsten sein können. Denn diese Sendschreiben, die Johannes denn hier von Gott aufgetragen bekommen hat, die haben nicht nur die Gemeinden, sondern die ganze Welt bis heute verändert. Diese Sendschreiben sind an sieben Gemeinden, die in Kleinasien waren, heutige Türkei. Und man sieht diese roten Kreise mit den weißen Kreuzen, das sind diese sieben Gemeinden. Es gab damals mehr Gemeinden als nur diese sieben. Wir sehen auch noch rundherum, gab es auch noch Kolossea und Lystra und Perge und Troas und Milet und so weiter. Ja? Warum hat er gerade an diese sieben Gemeinden die geschickt? Warum nicht an andere? Ich denke, weil Gott mit diesen sieben Gemeinden was Besonderes vorhatte und weil diese sieben Gemeinden noch eine gewisse Repräsentanz, Symbolik für die gesamte kirchliche Geschichte, Zeitepoche darstellen. Und weil sie einen besonderen Auftrag haben, weil immer eine Gemeinde einen bestimmten Zeitabschnitt in der Kirchengeschichte darstellt und Ähnlichkeiten aufweist. Und auch je nachdem, was in der Stadt gewesen ist, wie die Umstände in der Stadt waren, gibt es Bezüge zu der Botschaft, die Gott jetzt der Gemeinde an dieser Stelle gegeben hat. Übrigens ist es auch interessant, dass diese Sendschreiben eine gewisse Reihenfolge haben. Und zwar, das geht los links unten bei Ephesus und geht dann weiter im Uhrzeigersinn bis nach Laodicea. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Das ist schön wie so fast ein Kreis. Ja? Das heißt, man kann fast sagen, dass der Kreis schließt sich am Ende wieder. Ja? Dass also jede Gemeinde nacheinander hier daneben jetzt als nächste Gemeinde in diesem Kreis diese Botschaften bekommen hat. Ja, wie können wir jetzt diese Botschaft an die sieben Gemeinden auslegen? Wir haben jetzt zwei Kapitel, Offenbarung 2 und Offenbarung 3, an diese sieben Gemeinden beschrieben. Erstens, das sind natürlich Botschaften Gottes an die sieben echten Gemeinden, die es damals wirklich gegeben hat. Johannes hat das hingeschickt, die haben den Brief geöffnet, haben den gelesen und das war ein Brief, der ihre Situation dargestellt hat. Wie ihr Glaube war, wie ihr Eifer war, wie ihre Beziehung zur Umwelt war, wie ihre Beziehung zu Gott war. In vielen Bereichen hat Gott ihnen dann gezeigt, was wichtig ist. Wichtige Botschaften für sie. Aber das hat noch mehr zu sagen als nur diese sieben Gemeinden. Nämlich, es sind auch Zeitepochen der Kirchengeschichte. Meine Frage an euch, warum machen wir das? Warum legen wir das so aus? Es steht nirgendwo im Text drin, die Gemeinde Ephesus ist für die Zukunftsperiode von da bis da gemeint. Steht im Text nicht drin. Warum machen wir das? Welche Legitimation haben wir, die sieben Gemeinden in die Kirchengeschichte auszulegen? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, das glaube ich nicht, was sagt ihr dann? Warum legen wir die sieben Gemeinden in die Kirchengeschichte aus? Weil es immer schon so gemacht worden ist? Ja, aber das Argument ist zwar ein Argument, aber es zieht nicht so sehr, denn man kann ja auch früher mal was Falsches gesagt haben. Man muss eine bessere Begründung haben, als dass es schon immer so gemacht wurde. Oder viele Ausleger so machen. Okay, richtig. Wir haben Situationen, wo Gott auch örtliche Begebenheiten auf das Ganze Weltgeschehen überträgt. Aber meistens haben wir das im Text dann drin. Zum Beispiel Matthäus 24, Zerstörung Jerusalems. Aber da ist im Text drin, dass Zerstörung Jerusalems ein Typus ist auf Jesu Wiederkunft. Da haben wir beides im Text drin. Und hier haben wir nur die örtlichen Gemeinden im Text. Aha, und welchen Hinweis haben wir da? Okay, ja. Das ist hier mein zeitlichen Aspekt drin, ja, was danach geschehen soll. Und das ist also zeitlich, nicht alles, was die Gegenwart ist, sondern was in der Zukunft kommen wird. Okay, da haben wir einen zeitlichen Aspekt drin, richtig? Also das wäre das Argument, was ich auch drauf stehen habe, es passt, ja. Verschiedene Gemeinden passen einfach auf die verschiedenen kirchengeschichtlichen Abschnitte. Aber das ist so ein Argument, aber das reicht mir noch nicht, ja. Denn es gibt manches, was passt, manche Auslegungen passen, aber sind trotzdem nicht biblisch, ja. Also man muss noch ein bisschen mehr haben, aber das Argument war schon mal ganz richtig in Vers 19, ja, wo schon mal ein Hinweis auf die Zukunft da ist. Das ist richtig. Also wenn wir die anderen Visionen uns anschauen, dann sehen wir, dass die alle irgendwo zukünftige Ereignisse darstellen, die irgendwo immer Zeitepochen beinhalten. Und dann wäre es nur logisch, das auch bei der ersten Vision zu machen, ja, eine Zeitepoche hier hineinzunehmen. Ja. Und wir haben noch einen Text, der ist in Offenbarung 1, Vers 1, da steht nämlich: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Das heißt, in der Einleitung vom Buch Offenbarung steht, dass was jetzt kommt in der Offenbarung, das ist, was in Kürze geschehen soll. Also mit anderen Worten, was in der Zukunft liegt. Deswegen ist es nicht nur eine Geschichte der Gemeinden selbst damals, sondern es ist eine Weissagung für die Zukunft. Und wir haben noch etwas Interessantes. Wenn wir mal die Gemeinden uns selber anschauen, dann stellen wir fest, dass die Nähe der Wiederkunft bei jeder Gemeinde, je mehr wir zum Ende kommen, immer näher rückt. Nämlich in Kapitel 3, Vers 3 heißt es, dass Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb. Das heißt, er kommt wieder wie ein Dieb. Ja? Bei der nächsten Gemeinde Philadelphia, Kapitel 3, Vers 11, sagt er, siehe, ich komme bald. Und bei der letzten Gemeinde Laodicea, Kapitel 3, Vers 20, sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür. Das heißt, dass sozusagen die Nähe Jesu, die Nähe der Wiederkunft Jesu, immer näher rückt, je weiter wir zum Ende kommen. Ja? Und von daher haben wir also Hinweise, dass das also hier auch auf die ganze kirchengeschichtliche Epochen auszulegen ist, dass es möglich ist und auch gut und richtig ist. Ja, und wir haben noch eine Auslegung, und zwar, wir haben heute verschiedene Gemeindetypen. Es gibt heute Gemeinden, Ortsgemeinden, die sind mehr wie die Gemeinde Laodicea, manche sind wie die Gemeinde Ephesus, manche sind wie Gemeinde Smyrna. Ja, es gibt irgendwo Adventgemeinden, da werden die Christen verfolgt, wie bei Smyrna, ja. Es gibt manche, die sind erweckt, wie Philadelphia. Es gibt manche, die schlafen, wie Laodicea. Also gibt es verschiedene Ortstypen, die verschiedenen Gemeindetypen hier entsprechen. Es wäre mal interessant festzustellen, welche die eigene Gemeinde so entspricht von diesen sieben am ehesten. Ja? Gut, und natürlich viertens, wir können auch alle Botschaften an alle sieben Gemeinden auf uns persönlich anwenden. Das heißt, wir können daraus für uns etwas Geistliches herausholen. Ja, was Jesus der Gemeinde in Ephesus sagt, können wir auch was von lernen. Wir können überall was von lernen. Aber natürlich ist die Gemeinde Laodicea die letzte Gemeinde für uns ganz besonders. Deswegen ist auch das Thema von diesem Wochenende Gemeinde Laodicea, die Botschaft, die Gott uns hier gegeben hat. Das Schema dieser sieben Gemeinden ist immer gleich. Der Aufbau ist interessant. Also wenn man sich mal mit dem Aufbau der Offenbarung beschäftigt, das ist hochst interessant. Da könnte man Stunden, Tage, Wochen studieren und immer neue Dinge entdecken, wie Gott die Offenbarung aufgebaut hat. Und hier finden wir auch ein gewisses Schema, was immer gleich ist. Nämlich erstmal haben wir den Namen. Und der Name der jeweiligen Stadt, der jeweiligen Gemeinde, hat eine Bedeutung für den Inhalt, der dann kommt. Zweitens, wir haben die Bezeichnung Jesu. Jesus stellt sich jeder Gemeinde vor mit einem anderen Namen. Er könnte ja bei jeder Gemeinde sagen, ich bin Jesus Christus und ich habe euch das und das zu sagen. Nein, sagt er nicht. Er hat bei jeder Gemeinde etwas, wie er sich vorstellt. Und übrigens, und wie er sich in den Gemeinden vorstellt, ist immer etwas, was zurück Bezug nimmt auf diese Einleitungsversion in Kapitel 1. Denn in Kapitel 1 sieht Johannes ja Jesus in einer Gestalt, wie man hier auf dem Bild sieht, in einer Priestergestalt, wie er zwischen den sieben Leuchtern wandelt und auch einiges sagt. Und was man hier in Kapitel 1 sieht, dass er kommt in der Einleitung zu jeder einzelnen Gemeinde wieder vor, wenn Jesus sich der Gemeinde vorstellt. Und ist immer bezogen, passend zu dem, was die Gemeinde braucht, was er der Gemeinde sagt. Dann sagt er bei jeder Gemeinde, ich kenne dich, ich weiß deine Werke, ich kenne dich. Jesus ist der, der uns sagen kann, was wir brauchen. Warum? Weil er uns kennt. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Und gerade bei der Gemeinde Laodicea ist das wichtig. Warum? Weil das ihr Problem ist, ihr Hauptproblem. Da kommen wir nachher noch drauf. Denn hat jede Gemeinde, fast jede Gemeinde, ein Lob, was sie gut machen. Jede Gemeinde hat ein Tadel, fast jede Gemeinde ein Tadel, was sie nicht gut machen, und ein Rat. Der Tadel, meistens kommt der Rat aus dem Tadel heraus. Was sie nicht gut machen, sagt Gott ihnen, macht es anders, verbessert euch. Und der Rat wechselt sich immer ab. Das ist interessant. Einmal sagt Jesus zur Gemeinde, mach weiter so. Ein Rat kann auch sein, mach weiter so. Und ein andermal kann es sein, dass er sagt, kehr um. Und interessanterweise ist das immer abwechselnd. Der ersten Gemeinde sagt Jesus, kehr um. Der zweiten Gemeinde sagt er, mach weiter so. Der dritten Gemeinde, kehr um. Der vierten, mach weiter. Der fünften, kehr um. Der sechsten, mach weiter. Der siebten, kehr um. Immer abwechselnd. Und dann sagt er, wer Ohren hat, der höre. Sagt er jeder Gemeinde. Was soll denn das? Wer Ohren hat, der höre? Wer Ohren hat, der hört doch sowieso, oder? Was der Geist in den Gemeinden sagt. Richtig. Was will er damit ausdrücken? Wer Ohren hat, der höre. Gibt es Menschen, die haben Ohren und nicht hören? Ja. Jesus hat es mal gebraucht mit dem Sehen, ne? Okay, richtig. Manche wollen, sie hören es nicht, weil sie es nicht hören wollen vielleicht, ja, weil sie nicht hingehen. Ja? Aber Jesus sagt das Gleiche auch zu den Pharisäern. Sie sehen und sind doch blind. Und das ist eben geistlich gemeint. Sie wollen nicht sehen. Und so auch hier, ja. Das heißt, Jesus sagt, wenn ihr das hört, dann stopft eure Ohren nicht zu. Heute würde man anders sagen. Heute würde man sagen, es geht hier rein und da wieder raus. Ja? Jesus sagt, nein, wenn ihr hört, zuhört, behaltet es im Kopf. Denkt darüber nach, setzt es um, dass es euer Leben beeinflusst, dass es euch verändert. Das ist das Entscheidende. Und dann haben wir die Überwindung. Bei jeder Gemeinde das Wort, wer überwindet. Was heißt denn das, überwinden? Das ist ein Wort, was man heute im deutschen Sprachgebrauch gar nicht mehr hat. Siegen. Genau, siegen. Das heißt, es geht meistens um den Rat. Wer den Rat Jesu, den er gegeben hat, wer den beherzigt, wer den umsetzt und wer sich selbst überwindet, das zu tun, was Gott sagt. Und wer überwindet, der hat ja meistens eine Verheißung. Und die sind immer die schönsten, die Verheißungen. Ja? Aber diese Verheißungen haben eben auch Bedingungen. Nämlich die Bedingung der Verheißung ist die Überwindung. Und wenn wir die Bedingungen nicht erfüllen, können wir auch nicht die Verheißung in Anspruch nehmen. Müssen wir immer sehen, dass es in Zusammenhang steht. Und die Verheißung bei den sieben Gemeinden, die geht immer um die Frage des ewigen Lebens. Und interessanterweise ist, dass diese Dinge auch zusammenhängen. Zum Beispiel die Verheißung hängt wieder zusammen mit der Art, was Gott der Gemeinde sagt, wie sie ist, was er ihnen für einen Rat gibt. Am deutlichsten kann man das sehen bei der Gemeinde Smyrna. Ja, sie wurde verfolgt, sie wurde getötet, viele starben als Märtyrer, sie war arm. Und doch sagt er, du bist reich. Jesus stellt sich vor als der, der tot war und lebendig geworden ist, für sie ein Trost. Wenn sie selber jetzt als Märtyrer sterben müssen, Jesus ist ihnen vorgegangen. Er war auch ein Märtyrer. Obwohl sein Märtyrertod natürlich eine ganz andere Bedeutung hat als unser oder als ihr Tod. Aber es war für sie der Trost, weil er den Tod besiegt hat. Und wenn er den Tod besiegt hat, dann können sie auch getrost in den Tod gehen. Sein Rat ist, sei getreu bis in den Tod. Ja? Und die Überwindung, die Verheißung, dass sie nicht den zweiten Tod erleben werden. Das heißt, es geht auch immer um das Thema Tod. Geistlicher Tod, echter Tod, der leibliche Tod. Ja. So passt das alles ganz genau zusammen bei jeder Gemeinde, vom Aufbau her, dieser sieben Gemeinden. Ja, wir haben diese sieben Gemeinden wie einen Chiasmus. Kennt ihr den Chiasmus, das Wort? Kommt aus dem Hebräischen. Chiasmus heißt, dass das Letzte am Anfang oder das Erste am Anfang, am Ende wieder vorkommt. Also das Erste und Letzte sind gleich, vom Thema her. Das Zweite und Vorletzte sind identisch, das Dritte und Drittletzte und so weiter, ja. Und in der Mitte ist dann so der Höhepunkt, das Wichtigste. Und wir haben sehr viele Bibeltexte im Buch Daniel und auch in der Offenbarung, die chiastisch aufgebaut sind. Wie kann man das hier sehen? Die erste und letzte Gemeinde sind ähnlich. Nämlich, Jesus sagt beiden, tut Buße. Beide haben starken Tadel und wenig Lob. Laodicea gar kein Lob. Smyrna und Philadelphia sind sehr ähnlich. Bei beiden sagt er weiter so, das zweite und vorletzte. Pergamon und Sardes sind ähnlich. Bei beiden sagt er, tu Buße. Und Thyatira ist in der Mitte. Da sagt er beides. Sowohl tu Buße als auch kehr um. Das ist eine gespaltene Gemeinde. Der Großteil, sagt er, ist nicht gut, tu Buße. Aber der kleine Teil, der eigentlich weitergeführt wird, da sagt er, mach weiter, halte fest, bleib dran. Ja. So sehen wir also, dass die Struktur der sieben Gemeinden, dass wir hier Parallelen finden können. Und wenn man dann jetzt mal an die Auslegung geht und guckt jetzt, wo die Parallelen sind, was da ähnlich ist, was da gleich ist, das ist höchst interessant, ja, diese Beziehungen zu sehen. Wir werden gleich mal die Gemeinde Laodicea mit Smyrna vergleichen. Aber gucken wir uns erstmal die Gemeinden selber an. Wir wollen jetzt nicht alle lesen, das würde ein bisschen lange dauern. Die erste Gemeinde ist die Gemeinde Ephesus. Ephesus war damals eine der größten Städte des Altertums. Ephesus war Hauptstadt, war auch eine Küstenstadt, Hafenstadt. Wenn man heute dahin geht, dann ist die Küste weit, weit weg. Man hat dort mehr Land gewonnen. Und wenn man dorthin geht, kann man noch sehr viele schöne Ruinen anschauen von diesem alten Ephesus, die ausgegraben wurden. Ephesus heißt wünschenswert, übersetzt, als ein Symbol, das zeigt die Gemeinde der ersten Christen, die Urgemeinde. Die Gemeinde Ephesus steht hier für die Zeit von 31 bis 100 nach Christus. Was war in dieser Zeit? Hier war eine Zeit, wo die Gemeinde die reine Lehre bewahrt hat, wo die Gemeinde unglaublich stark missioniert hat, wo sie innerhalb von wenigen Jahren die gesamte christliche Welt oder die gesamte römische Welt, besser gesagt, missioniert hat, durchdrungen hat. Aber sie haben auch nach einer Weile die erste Liebe verloren, so wie die Gemeinde Ephesus auch. Deswegen sagt Jesus, wichtig ist nicht nur Eifer, nicht nur Aktivität, nicht nur reine Lehre, wichtig ist auch die Motivation, die Beziehung zu Jesus, die Liebe zu Jesus. Die muss bleiben, die muss sein. Und wenn die verloren geht, ihr könnt wieder zurückkommen zur ersten Liebe. Ja, das ist übrigens auch für jeden von uns aktuell. Ja, für jeden Mensch, wenn er zu Jesus kommt, hat er die erste Liebe zu Jesus und ist begeistert. Und das kann irgendwann mal nachlassen. Was machen wir, wenn das nachlässt, die erste Liebe zu Jesus? Naja, sagt man, das gehört eben zum Leben dazu. Nein, liebe Geschwister, man kann zurückkommen zur ersten Liebe. Das ist das Gleiche wie in der Ehe. Wie stark die Beziehung in der Ehe ist, wie stark die Gefühle in der Ehe sind, hängt davon ab, wie sehr wir die Ehe pflegen. Und wir können die gleichen Gefühle in der Ehe auch wieder haben wie am Hochzeitstag. Das ist möglich. Wenn man sich genauso verhält wie beim Hochzeitstag. Das Problem ist, wir verhalten uns anders. Wenn man sich genauso verhält mit kleinen Geschenken und lieben Worten und was Schönes sagen, um den anderen ein bisschen werben, dann kommen die Gefühle wieder, natürlich. Und so ist bei Jesus auch. Wenn wir uns so mit zu Jesus verhalten, wie an der ersten Zeit, wenn wir Zeit für ihn haben, wenn wir uns für Jesus einsetzen, wenn wir begeistert von ihm reden, dann kommt die Begeisterung wieder ins Herz. Und am meisten kommt die Begeisterung ins Herz, merke ich am meisten. Diese erste Liebe, wisst ihr, wie sie am leichtesten zu kriegen ist? Wenn die anderen Menschen zu Jesus führt. Wenn ihr dann seht, wie die anderen Menschen diese erste Liebe haben, wie die begeistert sind, dann wird ihre Begeisterung euch wieder anstecken. Es gibt nichts Schöneres, als in der Bibelstunde mit Menschen hinzuknien und die Menschen übergeben ihr Leben Jesus. Und wenn sie dann ergriffen sind, und ich habe schon oft erlebt, wie die Menschen dann geweint haben, weil sie innerlich so ergriffen wurden. Und wenn man das miterleben kann, und wenn sie dann vielleicht ein Vierteljahr später, ein halbes Jahr später am Taufwasser stehen. Ja, das sind Erlebnisse, die einen selbst wieder begeistern, für die Sache Gottes, für die Liebe zu Jesus. Wir brauchen diese Begeisterung für Jesus. Die zweite Gemeinde Smyrna, habe ich gerade schon gesagt, war eine Gemeinde, die verfolgt wurde. Heißt Wohlgeruch, übersetzt. Die Gemeinde in der Verfolgung, die Zeit von 100 bis 313 nach Christus. Sowohl die Gemeinde damals wurde verfolgt, die Ortsgemeinde, als auch in dieser Zeit war eine Zeit, wo das Christentum von den Römern verfolgt wurde. Immer wieder verschiedene Epochen, nicht immer die ganze Zeit hindurch eine Verfolgung, sondern es war mal Verfolgung, mal wieder weniger. Die stärkste Verfolgung war dann im Jahre 303 bis 313, die letzten 10 Jahre, wo Diokletian wohl die stärkste Christenverfolgung, die es gegeben hat, in diesen 10 Jahren über die Christen hervorbrachte. Und da haben viele für ihren Glauben an Jesus ihr Leben gelassen. Und Jesus gibt ihnen Mut, er sagt, mach weiter, bleib stehen, bleib standhaft, bleib treu. Egal was kommt, Gott will es belohnen. Ich denke, das gilt für uns auch. Egal was kommt. Und ich glaube auch in der letzten Zeit, in der Zeit, die vor uns liegt, wird es Zeiten geben, wie in der Zeit von Smyrna. Das Christentum wird so enden, wie es angefangen hat. Und es wird auch wieder mit Verfolgung enden. Wir werden vor uns eine Zeit haben, wo es Probleme geben wird, wo es Gesetze geben wird, wo es vorgeschrieben wird, wo man nicht kaufen und verkaufen kann, bis hin zum Todesbefehl in der Endzeit. Und es werden einige von uns auch als Märtyrer sterben. Deswegen, wenn wir aber die Verheißung Gottes an Smyrna haben, wenn wir uns daran festhalten, dann wissen wir, egal was geschieht, kein Mensch kann von sich selbst aus Märtyrer sein. Das geht gar nicht, können wir nicht. Aber wenn es so sein müsste, sein sollte, dann wird Gott uns die Kraft geben. Dann haben wir von Gott die Kraft dazu. Und wenn die Märtyrer singend in den Tod gegangen sind, da haben sie aus Gottes Kraft getan, nicht aus eigener Kraft. Oder sonst auch, wenn wir Probleme haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Druck bekommen von irgendwelchen Dingen. Viele sind in der Gefahr, dann irgendwo, naja, loszulassen, auszuweichen, Kompromisse zu machen. Smyrna sollte treu bleiben, egal was geschah. Die dritte Gemeinde, Pergamon, Offenbarung 2, Vers 12 bis 17, heißt Erhöhung, die Gemeinde in der Zeit des Abfalls. Ja. Übrigens auch in Pergamon, damals gab es dort der Pergamon-Altar und auch die Synagoge von heidnischen Göttern. Und so war auch denn in der christlichen Epoche von 313 bis 538 die Zeit des Abfalls, wo das Christentum zur Staatsreligion wurde, wo man sich den Heiden angepasst hat und wo viele heidnische Praktiken, die aus dem babylonischen Glauben herkamen, in die Christenheit hineingezogen sind. Ja. Und hier sagt Gott natürlich ganz klar, kehr um. Kehr um. Bleib treu. Geh nicht auf die falschen Lehren ein, die hier in die Gemeinde hineinkommen. Ja. Die vierte Gemeinde ist Thyatira. Das ist die längste Epoche. Übrigens die Gemeinde in der Mitte des Mittelalters. Opfer der Reue heißt es übersetzt, die römische Kirche im Mittelalter. Ja. Und hier haben wir übrigens, das ist die einzige Gemeinde, die zweigleisig ist. Die Mehrheit der Gemeinde, sagt er, ist abgefallen, ist mit Isabel ins Bett gegangen. Das heißt, wo Kirche und Staat sich verbunden haben. Ahab und Isabel, Symbol von Kirche und Staat, die sich verbinden. Ja. Und dass hier das auch im Mittelalter geschehen ist. Aber es gibt einige, die haben sich nicht besudelt. Das heißt, einige sind treu geblieben. Einige sind bei Gott standhaft geblieben. Ja. Und denen sagt er, bleib treu, bleib fest, mach weiter so. Halte aus. Dann haben wir die fünfte Gemeinde Sardes, die Gemeinde der Reformation. Das heißt Übrige, übersetzt Übrige. Das ist die Reformationskirche 1500 bis 1750, wo jetzt Gott wieder das Licht gegeben hat und wo Licht gekommen ist, aber wo die Christen trotz des Lichtes immer wieder stehen geblieben sind und wo Kompromisse waren und wo es sehr viel Umwälzungen gab und es war gar nicht leicht für Gott, hier seine Gemeinde zu führen in dieser Zeit der Umwälzungen und der Veränderungen. Dann haben wir die Philadelphia, die Zeit der Erweckung. Philadelphia heißt Bruderliebe, übersetzt. Erweckungszeit 1750 bis 1844, wo viele Missionsgesellschaften entstanden sind, viele Bibelgesellschaften entstanden sind, wo wirklich die Mission und die Weltmission einen riesengroßen Aufschwung gegeben hat. Es ist interessant, jetzt über die ganzen Gemeinden im Einzelnen viel zu sagen, aber das würde so weit wegführen. Wir gehen nur kurz über jede Gemeinde ganz kurz drüber, damit wir wissen, was das so zu bedeuten hat. Und Laodicea ist jetzt die letzte Gemeinde. Das lesen wir einmal. Offenbarung 3, Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist Laodicea, die Botschaft für die Gemeinde in der Endzeit. Laodicea heißt übersetzt Volk des Gerichts. Was heißt denn das, Volk des Gerichts? Ich denke, es hat zwei Bedeutungen. Erstens, dass hier das Volk, die Gemeinde, unter Gottes Gericht steht. Das ist die Gemeinde, leider muss man das sagen, es ist nun mal so, die Gemeinde, die am schlechtesten abschneidet, von allen sieben Gemeinden. Deswegen sagt Gott ja auch, er spricht von Ausspeien aus seinem Mund. Das ist Gerichtshandeln. Aber auch Volk des Gerichts heißt, dass hier 1844 das Gericht begonnen hat. Sie leben in der Zeit des Gerichtes Gottes. Gottes Gericht geht über diese Welt, in der Zeit, wo diese Gemeinde lebt. Das ist die Gemeinde in der Endzeit von 1844 bis Jesu Wiederkunft. Übrigens interessant ist, dass Laodicea von den sieben Gemeinden, na, ich glaube, Smyrna ist auch noch, aber sonst von den anderen, Laodicea ist die Gemeinde, wo bis vor kurzem noch überhaupt nichts ausgegraben war. Da gab es ein paar Steine, die rumlagen, aber man hat jetzt in den letzten Jahren angefangen, da mehr und mehr zu graben, und wir waren vor ein paar Jahren dort und haben schon gesehen, dass einiges dort gegraben war, und ich habe mich mal ein bisschen erkundigt. Jedes Jahr entdecken sie neue Sachen von Laodicea die bis jetzt immer irgendwo noch verschütt waren. Und man hat momentan sehr viele Steine, wie man hier sieht, die noch rumliegen und die man noch irgendwo zusammensetzen muss, um zu gucken, wie das Ganze zusammenpasst, um so ein bisschen von der Stadt, von den Hintergründen kennenzulernen. Ich denke, es hat auch was zu sagen für uns und für die Botschaft an Laodicea. Ja, wir hatten diesen Chiasmus gesehen von diesen 7 Gemeinden. Ich möchte jetzt einmal gerne die beiden Gemeinden vergleichen, Laodicea und Smyrna. Die sind zwar nicht direkt parallel, warum? Weil Smyrna ist eigentlich die Gemeinde, die am stärksten abschneidet, die das meiste Lob bekommt, und Laodicea, die am schlechtesten abschneidet. Zu der einen sagt Gott, mach weiter so, und zu der anderen sagt Gott, kehr um, tue Buße. Was ist dieser Vergleich? Smyrna war äußerlich arm, sie wurden verfolgt. Laodicea ist äußerlich reich. Smyrna ist innerlich reich, Laodicea ist innerlich arm. Smyrna wird verfolgt, Laodicea lebt in Frieden. Smyrna hat großes Lob, Laodicea hat kein Lob. Übrigens die einzige Gemeinde, die kein Lob hat, ist Laodicea. Aber eigentlich hätten wir doch ein kleines Lob auch verdient, oder? So ein ganz kleines. Aber ist keins da, aber ist keins da. Ich denke, der Zustand von Laodicea wird als sehr ernst beschrieben. Smyrna hat keinen Tadel, Laodicea hat einen großen Tadel. Smyrna sagt Gott weiter so, Laodicea sagt Gott, tue Buße, kehr um, ändere dich. Könnte es sein, dass Zeiten des Wohlstandes uns zwar äußerlich gut tun, bequem sind, aber dass Zeiten des Wohlstandes unser geistiges Leben gefährden? Als ich in Mosambik war, ich war 3-mal in Mosambik in den letzten 4 Jahren für Evangelisationen. Mosambik ist das 5. ärmste Land der Welt. Wenn man dort in die Dörfer geht, dort hat man noch Lehmhütten mit Strohdächern. 70% der Menschen leben dort, haben kein fließendes Wasser, keinen Strom. Wenn sie Wasser haben wollen, müssen sie irgendwo ein paar hundert Meter laufen zum Brunnen, sich Wasser. Wenn sie kochen wollen, dann haben sie ein paar Steine zusammen, machen Feuerchen und da kochen sie. Und ich habe gesehen, dass die Menschen in Mosambik viel offener sind für Gottes Wort. Wenn man Vorträge hält, da kommen die Menschen zu Hunderten, zu Tausenden. Woran liegt das? Könnte es sein, dass selbst Christen, die viel Geld haben, die reich sind, der Reichtum ihnen in Gefahr sein könnte? Was ist die Gefahr des Reichtums? Die Gefahr ist, dass wir uns auf unseren Reichtum verlassen. Wenn ich nach Hause gehe, weiß ich genau, im Kühlschrank ist was drin, auf dem Konto habe ich auch noch ein bisschen Geld, auch wenn die Benzinpreise steigen, aber noch kann man es bezahlen. Wir merken die Abhängigkeit von Gott gar nicht mehr. Existenziell nicht. Auch wenn ich nicht das Tischgebet spreche, habe ich trotzdem mein täglich Brot, oder? In Mosambik, wenn die beten, unser täglich Brot gib uns heute, dann meinen die das auch so. Und wenn Gott nicht eingreift, dann müssen sie eben mal einen Tag hungern. Das heißt, sie spüren viel stärker, wie sie Gott brauchen, wie sie von Gott abhängig sind. Deswegen ist auch beim reichen Jüngling, da haben die Jünger gesagt, ja, wer kann dann selig werden? Meine Lieben, wir brauchen das Bewusstsein der Abhängigkeit von Jesus. Wenn wir das Bewusstsein nicht haben, dann werden wir lau. Wir werden es nicht, wir sind es. Und ich muss feststellen, gerade in den Gegenden, wo der Wohlstand am größten ist, Nordamerika, Europa, Australien, dort sind die Gemeinden, wenn man sie mal anschaut, am stärksten von dieser Lauheit betroffen. Und in Gemeinden, wo sie ärmer sind, die Menschen, da sind die Gemeinden stärker, geistlich stärker. Das heißt, diese Beziehung, die wir hier sehen, äußerlich arm, aber geistlich stärker, ist schon da. Und deswegen glaube ich auch, dass in der Endzeit Gott das zulässt, dass wir nochmal eine Zeit bekommen, wo wir Verfolgungszeit haben. Warum? Weil diese Zeit uns viel enger zu Jesus bringt. Weil diese Zeit unseren Glauben stärkt. Weil diese Zeit uns geistlich stark macht. Nun, deswegen müssen wir keine Verfolgung herbeisehen, ja? Aber Gott lässt es zu, weil er weiß, dass wir in der letzten Zeit das brauchen, weil er uns vorbereiten möchte. Aber deswegen müssen wir jetzt schon vorbereitet sein auf die letzte Zeit, die vor uns liegt. Ich sage es immer so, die gefährlichste Zeit für einen Menschen ist, wenn es ruhig ist und wenn er so ohne Probleme dahin lebt. Ich denke an den Nebukadnezar. Im Kapitel Daniel 4 steht, dass er ohne Sorgen, ohne Probleme lebte, auf seinem Dach spazieren ging und da kam dieser Traum, wo Gott sagte, 7 Jahre lang Gras fressen. Oder ich denke an David. Der war vor Gott im Einsatz, hat er für Gott alles gemacht, für Gott gekämpft. Und da hat er ein paar Tage Ruhe gehabt auf seinem Dach. Was hat er gesehen? Ja, da kommt Verführung, ja. Meine Lieben, gefährlich sind Zeiten des Nein, der Urlaub darf man haben, natürlich darf man Urlaub haben. Wir müssen auch mal ausspannen, das ist klar. Aber trotzdem, wenn alles glatt geht, meine Lieben, dass Satan versucht uns möglichst wenig manchmal herauszufordern, dass wir möglichst so immer ohne Probleme irgendwo so uns durchschlängeln, ja? Denn wenn wir Probleme bekommen, was passiert dann? Dann wachen wir auf, beten mehr und es eher verhindern. Also lässt er uns meistens schön so im Halbdämmerungszustand dahin dümpeln. Nun, es ist natürlich so, wer ist denn jetzt von uns, von Laodicea, innerlich arm? Das ist doch nur der Bruder rechts oder links neben mir, oder? Ich doch nicht. Die 10 Jungfrauen, wie viele haben geschlafen? Alle? Ich dachte nur die Törichten, oder? Warum sind denn die Klugen auch eingeschlafen? Wir haben die 5 Törichten und die 5 klugen Jungfrauen. Alle 10 sind eingeschlafen. Alle. Nur die einen hatten sich vorbereitet, die anderen nicht. Meine Lieben, momentan schlafen wir alle. Alle. Ob wir zu den Klugen oder Törichten gehören, wir schlafen alle. Und Gott möchte uns aufwecken. Aufwecken vom Schlaf. Manchmal ist es schwierig, jemanden, der tief schläft, aufzuwecken. Ja? Manche haben auch einen Todesschlaf vielleicht, den man gar nicht mehr erwecken kann. Aber deswegen gibt Gott diese Botschaft. Meine Lieben, wenn Gott sagen würde, es ist aus mit euch, euer Zustand ist so schlecht, hoffnungslos, dann hätte er uns keine Botschaft mehr geschickt. Aber die Tatsache, dass wir eine Botschaft haben, auch wenn sie unangenehm ist, zeigt, dass Gott sagt, ich habe Hoffnung für euch. Hoffnung. Und die Hoffnung ist, dass Gott sagt, lest das, denk drüber nach und schau, was du im Leben verändern kannst. Die Stadt Laodicea, was war das für eine Stadt? Und als wir dorthin gefahren sind, vor 4 Jahren waren wir dort mit den Predigern, dann fuhr man ein bisschen auf eine Anhöhe. Laodicea liegt ein bisschen auf einem Hügel oben und hat einen tollen Blick in verschiedene Richtungen. Laodicea war eine reiche Handelsstadt, sehr reich, eine der reichsten Städte damals. Sie wurde 250 vor Christus von Antiochos II. Gegründet, im südwestlichen Phrygien, im fruchtbaren Flusstal des Lykos. 2 Städte waren in der Nähe, einmal Kolossea, 15 Kilometer entfernt, und Hierapolis, 11 Kilometer entfernt. Man kann sogar von Laodicea aus Hierapolis sehen, mit bloßem Auge. Dazwischen liegt so ein Tal, man kann rüber gucken nach Hierapolis. Hierapolis heißt übrigens heute Pamukkale, die berühmten Wasserkreide da, Wasser, diese weißen Becken, weißen Felsen da. Ja? Weil das Wasser so kalkhaltig ist, fließt es da runter und das verdunstet und dann bleibt der Kalk zurück und deswegen hat man da diesen weißen Kalk. Ist wunderbar zu sehen. Als ob man auf der Schnee liegen würde, ist das dort. Ja, es war Folgendes. Die waren so reich, Laodicea, sie hatten 16 nach Christus ein großes Erdbeben. Ein sehr großes Erdbeben, wo die ganze Stadt zerstört wurde. Und die umliegenden Orte und Städte haben angeboten, wir wollen euch helfen, wieder aufzubauen. Was haben sie gesagt? Brauchen wir nicht. Wir sind reich, wir haben genug, wir sind satt, wir können selber mit dem, was wir haben, fertig werden. Wir sind stark genug. Und konnten sie es? Natürlich konnten sie es. Sie waren stark. Sie hatten gute Banken, sie hatten gute Handwerker und sie konnten sich selbst wieder aufbauen. Das heißt, sie waren nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Sie hatten 3 starke Wirtschaftsbereiche. Erstens, sie hatten ein gutes Bankwesen, sie hatten viel Geld. Zweitens, sie hatten eine Kleiderindustrie. Sie haben in die ganze Gegend über ihre Kleider verschickt. Und sie hatten Augenheilkunde und Augensalben. Und wenn wir sehen, welche Stärken die Stadt Laodicea hat, dann merken wir schon irgendwas, ne? Nämlich, genau da, wo die Stadt ihre Stärken hatte, ihre wirtschaftliche Stärken, ist genau das, wo die Gemeinde ihre Schwächen hat. Der Schwachpunkt war das Trinkwasser. Die hatten kein eigenes Trinkwasser. Und ohne Trinkwasser sieht schlecht aus. Und sie hatten 2 Möglichkeiten. Erstens konnten sie sich Trinkwasser besorgen von Hierapolis. Hier sieht man diese weißen Felsen dort vom Pamukkale. Und zwar, Hierapolis hat heiße Quellen. Das Wasser kommt aus dem Boden heraus ungefähr 60 Grad warm. Wir haben auch diesem warmen Wasser nur ein bisschen abgekühlt, aber in diesem heißen Wasser auch gebadet. Das ist übrigens sehr gesund. Das soll auch heilend sein für verschiedene Krankheiten und Knochenkrankheiten und so weiter. Ja, jetzt haben sie also das heiße Wasser haben sie sich geholt von Hierapolis, haben sie eine Leitung rüberlegen lassen. Und wenn das Wasser so 60 Grad warm rauskommt und dann 11 Kilometer über Leitungen nach Laodicea geleitet wird, wenn es dann ankommt in Laodicea, ist es nicht mehr 60 Grad, dann ist es lauwarm. Und das Wasser ist übrigens sehr mineralhaltig, sehr eisenhaltig und sehr kalkhaltig. Und wenn kalkhaltiges, heißes Wasser abkühlt und lauwarm wird, und du das trinken willst, dann spuckst du es im hohen Bogen wieder aus. Und sie hatten kaltes Wasser aus Kolossea. Kolossea war 15 Kilometer entfernt und die hatten kalte Quellen. Und da haben sie auch Wasserleitung gelegt. Die Wasserleitung ging auch nach Laodicea und dort hatten sie kaltes Wasser. Und das war natürlich als kaltes Wasser ein bisschen angenehmer zu trinken. Die Gemeinde Laodicea, haben wir eben festgestellt und eben gelesen, hat kein Lob. Obwohl sie kein Lob hat, sagt Gott trotzdem etwas. Gott sagt zu ihnen, ich hab dich lieb. Meine Lieben, Gott liebt uns nicht, weil wir so gut sind, weil wir so gute Kerle sind, weil wir so viel für ihn tun. Gott liebt uns. Er liebt uns am meisten, wenn wir schwach und hilflos sind. Und wenn wir uns in unserer Schwachheit und Hilflosigkeit an ihn wenden und ihn bitten, dass er uns hilft. Das Tadel, sie sind lau. Was haben wir noch für ein Tadel in Laodicea? Ja, du denkst, du bist reich. Und wie ist sie aber? Genau, drei Probleme haben sie. Sie sind arm, blind und bloß. Was heißt denn bloß? Nackt. Sie glauben, sie sind reich, sind aber arm. Sie glauben, sie sehen, sind aber blind. Sie glauben, sie sind angezogen, sind aber nackt. Arm, blind und bloß. Okay, was ist noch das Problem von Laodicea? Das ist das Hauptproblem. Alle anderen Dinge kann man ja ändern, oder? Wenn ich was erkannt habe, wenn ich mit meinem Auto ein Problem habe und ich gehe zur Werkstatt und die sagen, hier ist das Problem, die Diagnose, dann sagen sie, okay, wir können es beheben. Aber stell dir vor, ich habe einen Fehler im Auto und die Werkstatt sagt, wieso suchen sie 2 Stunden und finden nichts, woran das liegt. Und wenn sie nichts finden, können sie auch nichts beheben. Das heißt, man kann den Zustand nur verändern, wenn man die Diagnose richtig hat. Das Hauptproblem von Laodicea ist, sie ist sich ihres Zustandes nicht bewusst. Nackt zu sein, bloß zu sein, blind zu sein, ist nicht so schlimm. Das können andere vielleicht auch. Aber wenn ich das sehen würde, würde ich mir ja die Kleidung holen. Stell dir vor, da geht jemand durch die Stadt und ist nackt und denkt, er ist angezogen. Und er merkt das nicht. Wenn er es ja merken würde, würde er sagen, okay, ich ziehe mir schnell was an. Das Problem ist ja, er sieht das nicht. Der ist blind. Warum ist er blind? Warum ist Laodicea blind? Ja, ich meine, das ist ja erst der Rat. Der Rat ist, ich rate dir, Gold zu kaufen. Und dann muss man überlegen, jeder Einzelne ist dann herausgefordert, zu kaufen oder nicht zu kaufen. Aber sie haben es vorher nicht gemacht, auf jeden Fall. Sie haben vorher das Gold nicht von ihm gekauft. Natürlich, natürlich. Das ist alles geistlich bezogen. Ja. Das heißt, bis dahin haben sie es nicht gemacht. Bis dahin haben sie die weißen Kleider nicht angezogen. Eine Frage an euch. Es geht ja um geistliches Sehen. Können wir überhaupt aus eigener Kraft geistlich sehen? Das heißt, Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, was wird er tun? Er wird der Welt die Augen auftun. Worüber? Über die Sünde. Das heißt, ich kann meine Sünde selber gar nicht erkennen. Wer muss mich zur Erkenntnis führen? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist es, der sie zur Erkenntnis führt. Und wenn sie jetzt aber ihr Zustand nicht erkennen, was zeigt das? Was offenbart das? Mangel am Heiligen Geist. Das ist der entscheidende Punkt. Mangel am Heiligen Geist. Die 10 Jungfrauen, die 5 Törichten, die 5 Klugen. Was war der Unterschied? Öl. Was stellt das Öl dar? Heiligen Geist. Die 5 Törichten hatten auch den Heiligen Geist, hatten ja auch Öl. Und die 5 Klugen hatten eben mehr Öl. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden? Ein bisschen Heiligen Geist, viel Heiligen Geist? Der Unterschied ist folgender. Dass ein Mensch sich bekehrt, dass ein Mensch zu Jesus kommt, dass ein Mensch ein Leben Gott übergibt, ist Wirken des Heiligen Geistes, richtig? Ohne Heiliger Geist kann kein Mensch sich bekehren. Und viele Christen, viele Adventisten bleiben bei dem Punkt stehen. Der Heilige Geist hat sie geführt, sie haben den Heiligen Geist gespürt, sie haben ihr Leben Gott gegeben. Das war's. Aber der nächste Punkt, vom Heiligen Geist erfüllt sein, heißt, dass der Heilige Geist in mir lebt und dass er mich dann führt, mit Jesus eine tägliche Beziehung zu haben, dass ich mit Jesus verbunden bin, dass er mich verändert. Die Wirkung des Heiligen Geistes ist vor allen Dingen eine Wirkung, dass er mir zeigt, wo ich falsch liege, wo ich Lieblingssünden habe, die ich aufgeben soll und wo er mir zeigt, lass das. Und wo ich dann durch den Heiligen Geist, durch die Beziehung zu Jesus, immer mehr Jesus ähnlich werde. Charakterveränderung, Heiligung nennt man das auch. Das heißt, der Unterschied ist, die törichten jungen Frauen hatten nur die Erfahrung der Bekehrung, wenn es vielleicht nur eine echte war überhaupt. Die Klugen hatten auch die Erfahrung der Heiligung, der Beziehung zu Jesus, der Veränderung, dass der Heilige Geist sie in ihrem Leben verändert hat. Das gleiche mal bei Laodicea. Wenn sie das nicht erkennen, dann heißt das, dass sie den Heiligen Geist blockieren in ihrem Leben. Denn der Heilige Geist will uns das ja zeigen. Er möchte das ja. Wie können wir den Heiligen Geist blockieren? Und da habt ihr eben ein paar Dinge gesagt. Indem ich mich der Welt anpasse. Indem ich, wenn der Heilige Geist zu mir spricht, ich Nein sage. Brauche ich nicht, will ich nicht. Der Heilige Geist sagt dir, ach, guck, die Notlüge da, das war nicht in Ordnung. Och, das machen noch alle anderen auch so. Ich fange an, mich zu entschuldigen, mich zu erklären. Wenn der Heilige Geist zu mir spricht, erkläre ich das immer wieder und irgendwann wird es immer leiser, der Heilige Geist. Und irgendwann höre ich ihn gar nicht mehr. Und irgendwann wundere ich mich, dass ich nichts mehr höre und dass ich nichts mehr sehe. Der Heilige Geist möchte unsere Sinne schärfen. Unsere Sinne schärfen, damit wir wieder feinfühlig werden, was er mir sagen will. Das heißt, die Menschen sehen nur das, was sie sehen wollen. Man sieht selektiv. Und je mehr wir auch Informationen heute auf uns einströmen, desto mehr tun wir Dinge ausblenden, die wir gar nicht hören wollen. Und das ist gefährlich. Aber das ist genau der Punkt, was passiert. Wenn ich den Heiligen Geist immer wieder zurückweise, dann werde ich irgendwann das, was ich eigentlich als schlecht erkenne durch den Heiligen Geist, irgendwann gut nennen. Ja? Denn was ist so? Jesus liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und die Menschen sind andersrum. Wir hassen den Sünder, aber lieben die Sünde. Und wenn wir die Sünde lieben und der Heilige Geist zeigt mir, dass ich sündige, aber ich möchte das daran festhalten, dann muss ich mich entscheiden. Entweder ich lasse die Sünde los oder ich lasse den Heiligen Geist los. Und wenn ich die Sünde festhalte, dann werde ich irgendwann das Gute böse und das Böse gut nennen. Und dann kann ich nicht mehr unterscheiden, wo wirkt Gott und wo wirkt nicht Gott. Ja, und dann bin ich geistlich auf dem falschen Dampfer. Und deswegen ist auch der Rat Jesu an die Gemeinde, tu Buße, kehr um. Und kehr um heißt, wende dich wieder zu mir. Ja, das heißt mit anderen Worten, dass Gott in meinem Leben den ersten Platz hat. Und wenn Gott den ersten Platz hat, dann heißt das, dass alles, was geschieht, mein ganzer Lebensstil, alles Gott unterstellt ist. Das ist übrigens heute unbequem geworden, über Lebensstil zu sprechen. Es ist doch meine Privatsache, mein Lebensstil. Nein, Gott möchte deinen Lebensstil verändern. Warum? Weil er weiß, dass viele Dinge unseres Lebensstils den Heiligen Geist blockieren in unserem Leben. Wie wir uns kleiden, was wir essen, wie wir über den anderen reden, wie wir in unserer Erziehung vorgehen. In vielen Punkten, ja? Gott möchte uns durch und durch heiligen, in allen Bereichen. Und das hat eine Wirkung auf mein Leben, auf mein geistliches Leben, natürlich. Und je mehr ich mich der Welt anpasse in den Dingen, desto weniger kann der Heilige Geist zu mir sprechen, desto weniger höre ich ihn. Ich denke, gerade die Frage der Freizeitbeschäftigung, was schaue ich mir an, welche Filme gucke ich, welche Musik höre ich, hat unglaublich starken Einfluss auf mein geistliches Leben. Es ist ein Irrtum zu meinen, wir können ruhig jeden Tag 2 Stunden Fernsehen gucken oder 3 Stunden Fernsehen gucken und wir können trotzdem geistlich wachsen. Meine Lieben, das funktioniert nicht. Wenn ich jeden Tag 3 Stunden Fernsehen gucke und 10 Minuten Andacht mache, dann kann ich nicht geistlich wachsen. Das geht nicht. Wir müssen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn er in meinem Leben den ersten Platz hat, dann müssen wir für manche andere Dinge in unserem Leben müssen wir Nein sagen. Das geht nicht anders. Und wozu wir Nein sagen, das ist nicht unbedingt was immer nur schlecht ist. Früher war das so, du musstest unterscheiden, hier sind gute Dinge, die darf ich tun, hier sind böse Dinge, die darf ich nicht tun. Meine Lieben, mittlerweile gibt es Hunderte und Tausende von Dingen, die erlaubt sind, die durchaus nicht falsch sind, die sind nicht böse. Aber Satan überschüttet uns mit diesen Dingen. Mit Katalogen und mit Informationen und mit Zeitschriften, mit Tausenden, die sind alle nicht verboten, keine Sünde. Aber so viele Dinge, dass wir keine Zeit mehr haben, dass wir unter dem Berg der Informationsflut den Kopf gar nicht mehr rausgucken können. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr fragen, was ist gut, was ist böse, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Wir müssen uns fragen, ist die Zeit, die ich jetzt einsetze für die Sache, ist das so, wie Gott es möchte? Ist die Stunde, die ich jetzt Fernsehen geguckt habe, ist der Film, den ich geguckt habe, ist die Zeitung, die ich jetzt gelesen habe, war das notwendig? Wir müssen natürlich auch Dinge dieser Welt gucken. Man muss auch mal Zeitung lesen, um zu wissen, was los ist. Ja? Ich habe gerade am letzten Wochenende gesprochen in Öhringen über die Klimakatastrophe im Licht der biblischen Prophetie. Man muss auch wissen, was in der Welt vor sich geht, um zu wissen, was die Prophetie sagt. Aber wir müssen uns trotzdem fragen, brauche ich meine Zeit richtig? Oder bin ich hier meine Zeiteinteilung vielleicht auf dem falschen Weg und blockiere damit den Heiligen Geist? Das Hauptproblem von Laodicea, es ist sich seines Zustandes nicht bewusst. Das heißt, wenn Gott es eine schafft, dass sie merken, wie sie sind, wie sie wirklich sind, dann haben sie auch das Verlangen, anders zu werden. Und dann wird es auch anders. Das heißt, Laodicea Kleider zu verkaufen, die sie gar nicht haben wollen, und Gold zu verkaufen, was sie gar nicht haben wollen, und Augensalbe, die sie gar nicht haben wollen, nützt gar nichts. Sondern wichtig ist, sie müssen erstmal erkennen, ich brauche es. Jesu Selbstdarstellung ist hier, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Der Amen heißt, das bedeutet, so sei es. Eine Bestätigung. Jesus sagt, es ist wahr, was ich dir sage. Es ist wirklich wahr, ich kenne dich. Der treue und wahrhaftige Zeuge, was heißt das? Das Zeugnis Jesu über uns, über Laodicea, ist wahr. Jesus, was er uns bezeugt, das Zeugnis, was er uns aufstellt, das ist ein Zeugnis, Laodicea, die Botschaft, ist treu und ist wahr. Es ist nicht irgendwie überzogen, es ist nicht falsch dargestellt, es ist wahr. Es ist die Tatsache. Und Anfang der Schöpfung Gottes, ich denke, das ist auch eine Verheißung. Nämlich, wenn Jesus sagt, ich habe die Welt geschaffen. Wenn ich die ganze Welt ins Dasein gerufen habe, dann kann ich auch in dir eine Neuschöpfung schaffen. Es ist für uns nicht zu spät. Es gibt die Chance, es gibt die Möglichkeit des Neuanfangs. Und die bietet er uns an. Der Rat ist, sei eifrig, tue Buße, kehr um. Tue Buße heißt, kehr um. Denk anders. Drei Probleme haben sie sind arm, deswegen sollen sie Gold kaufen, was im Feuer geläutert ist. Sie sind blind, sie sollen Augensalbe kaufen, sie sind bloß, sie sollen weiße Kleider kaufen. Was das bedeutet, das werden wir morgen Nachmittag uns anschauen. Aber was nochmal interessant ist, wir hatten gesehen, die Stadt hatte Bankwesen, sie hatte Kleiderindustrie und sie hatten Augenheilkunde. Und genau da, wo die Stadt ihre Stärken hatte, hatte die Gemeinde seine, geistlich gesehen die Schwächen. Und das ist meine Frage. Könnte es sein, dass da, wo wir Stärken haben, wo wir Stärken sehen für uns, dass unsere Stärken eigentlich unsere Schwächen sind? Und könnte es sein, dass unsere Schwächen eigentlich unsere Stärken sind? Ich höre ein paar so Geschwister, die sagen, ja, in der Endzeit, ich weiß nicht, ob ich das durchstehen werde. Hoffentlich kommt mich vorher zur Ruhe. Meine lieben die Geschwister, die so denken, sind die, die bestimmt noch am Ende leben werden. Warum? Weil nämlich das diejenigen sind, die sagen, ich schaff's nie, ich brauche Gott, ich muss mich an Gott festhalten. Und je mehr sie sich an Gott festklammern, ja, dann haben sie von Gott die Kraft. Und diejenigen, die sagen, ach, die Endzeit, das schaffe ich schon, irgendwie packe ich das schon. Wie der Petrus, wenn ich mit der sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Wenn es kommt, sind sie weg. Das heißt, die, die sich stark fühlen, sind meistens die, die gar nicht stark sind, weil sie es auf eigene Kraft bauen. Und die, die sich schwach fühlen, sind die, die eigentlich stark sind. Deswegen sagt Gott auch zum Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es ist gefährlich, hochbegabt zu sein. Es ist gefährlich, gute Fähigkeiten zu haben. Warum? Dann sagen wir, ist gut gemacht, ist ein toller Kerl. Und wir sind schon wieder, merken gar nicht, dass wir schon wieder blind sind. Dass wir nur auf uns selbst gucken. Wir brauchen die Abhängigkeit von Gott. Dass wir merken und spüren, jeden Moment, wir sind von Gott abhängig. Hier nochmal die Gegenüberstellung. Die Stadt war reich, die Gemeinde war geistlich arm. Die Stadt hatte Augensalbe, die Gemeinde war blind. Die Stadt hatte Kleiderindustrie, die Gemeinde war nackt. Und es ist ganz entscheidend. Ich denke, gerade unsere sogenannten Sonderlehren, das heißt Lehren, die in der Endzeit besonders wichtig sind, sind auch Dinge, die auch gerade in der Prophetie eine besondere Rolle spielen, in der Endzeit eine Rolle spielen. Und das, denke ich, ist für viele ein Stolperstein. Gerade das, was unser Vorteil ist, ist für viele der Stolperstein zum Fallen. Und ich sehe aber auch ganz persönlich die Frage, die jeder von uns sich selbst stellen muss. Wie muss ich mich selber beurteilen? Und wenn wir jetzt das alles so drüber sprechen und drüber lesen, dann kommen wir irgendwann dahin und sagen, ich kann mich auf mein eigenes Urteil nicht mehr verlassen, oder? Wenn Gott sagt, du kannst dich gar nicht beurteilen, beurteilst du dich selber falsch? Wie weiß ich jetzt, wo ich stehe? Wo kann ich mich orientieren? Okay, dann gucke ich in der Gemeinde, rechts und links, die neben mir. Ach, wenn der Bruder in den Himmel kommt, dann komme ich doch erst recht in den Himmel, oder? Woran orientiere ich mich in meinem geistlichen Leben? Ach, wenn der am Sabbat einkaufen geht, ach, dann kann ich es auch ruhig machen, oder? Und wenn der Prediger schon das und das macht, na, dann können wir es doch erst recht machen. Und Kinder haben grenzenloses Vertrauen. Ja? Sie fragen nicht, sie wollen nicht wissen, warum, sie wissen einfach, ist es so, und vertrauen. Werden wir die Kinder. Ich denke, geistlich Kinder zu sein, selig sind, die geistlich arm sind. Das sind die geistlich Kinder sind. Ja? Die sich selbst geistlich arm fühlen. Das heißt nicht, die wirklich geistlich arm sind. Also Gott sagt nicht, Laodicea ist jetzt selig, ja, weil die geistlich arm sind, Laodicea ist geistig arm. Nein, die sich selbst für unfähig halten, das sind die eigentlich geistlich reich sind. Manchmal sind die Geschwister, die nicht im Vordergrund stehen, die vielleicht auch nicht viel sagen. Einmal die, die vielleicht geistlich am tiefsten sind, am engsten mit Gott sind. Es ging sogar bei den Aposteln so sehr, dass sie sich um viele Dinge kümmern mussten. Es waren Manager, die alles Mögliche machen mussten. Und irgendwann haben sie gesagt, liebe Leute, wir haben keine Zeit mehr zum Gebet. Das heißt, die Apostel haben das Wichtigste, ihre persönliche Beziehung zu Gott, vernachlässigt, weil sie so viele andere Dinge machen mussten. Das heißt, gerade die, die viel zu tun haben, stehen in der Gefahr, besonders in der Gefahr, ihre Beziehung zu Gott wegen der vielen Aktivitäten irgendwo zu vernachlässigen. Gut, deswegen diejenigen, die eigentlich arm sind, die eigentlich unbedeutend sind, sind manchmal in Gottes Augen bedeutend. Das Hauptproblem von Laodicea, es hat eine falsche Selbsteinschätzung. Es weiß nicht, wie es um sich steht. Und Jesus sagt, besser kalt als lau. Warum denn das? Freuen wir uns nicht jeden, der getauft wird? Was heißt denn, wenn jemand kalt ist? Da war ein Mann, der war bei seinem Freund zu Besuch. Und der musste zum Bahnhof. Der Freund wohnte direkt neben dem Bahnhof. Und er sagte, um 5 Uhr geht mein Zug. Okay, dann müssen wir um 4:45 müssen wir Schluss machen, und dass ich noch rübergehen kann und dann den Zug bekommen. 5 Minuten muss man noch laufen zum Zug. Okay, und er setzte sich so hin, dass er immer auf die Uhr sah. Um 4:45 sagte er, ich muss mich jetzt verabschieden. Und sie haben schön miteinander geplaudert. Und dann haben sie sich verabschiedet und er ging rüber zum Bahnhof. Und der Zug war weg. Was war das Problem? Die Uhr von dem Freund ging eine Viertelstunde nach. Und die Uhr zeigte 4:45 und es war schon in Wirklichkeit 5. Meine Lieben, keine Uhr ist besser als eine falsch gehende Uhr, richtig? Denn wenn ich eine falsch gehende Uhr habe und ich verlasse mich darauf, ja, bin ich angeschmiert, dann ist mein Zug weg. Wenn ich keine Uhr habe, dann werde ich gucken, fragen, wie viel spät ist es denn? Wann muss ich denn los? Dann werde ich mich darum bemühen, Informationen zu bekommen, wie spät es ist. Meine Lieben, kein Christ zu sein, ist besser, als ein lauer Christ zu sein. Warum? Ja. Wenn andere Menschen, die vielleicht Interesse an Gott haben, mich sehen, wie ich lau bin, dann wird das sie abschrecken. Dann wird das sagen, was? Ja, wenn so die Christen aussehen, dann nehme ich lieber Abstand davon. Deswegen, wir sind ein Brief. Wir sind ein Brief zu den Menschen geschickt. Ja, wir haben eine Verantwortung. Besser kalt als lau. Natürlich noch besser heiß als lau. Also, wir sollen jetzt nicht sagen, müssen wir alles alle kalt werden. Das wäre die schlechteste Alternative. Ja, am besten heiß werden. Besser heiß als lau. Was heißt heiß zu sein? Heiß zu sein heißt im Herzen brennen. Im Herzen brennen, die erste Liebe zu Jesus, Beziehung zu Jesus haben, wirklich mit Jesus leben, von ihm abhängig zu sein. Christen, die sich Christen nennen, aber ohne Jesus leben, sind schlimmer als Atheisten. Bei Atheisten, da weiß ich, was sie denken und was sie sagen. Ja, okay, da habe ich für nichts anderes von erwartet. Aber es ist übrigens am schwierigsten auch in der Gemeinde. Wenn mich jemand draußen in der Straße beleidigt, naja, sage ich, ein Briefträger, ja, glaubt nicht an Gott. Aber wenn in der Gemeinde das passiert, das schmerzt. Das tut weh. Ja. Allen White sagt, viel ausgezeichnete Arbeit wurde an der Gemeinde Laodicea verrichtet. Ihnen wurde die Botschaft gegeben. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Aber die Gemeinde führte das Werk nicht weiter, das Gottes Boten begonnen hatten. Sie hörten zwar die Wahrheit, nahmen sie aber nicht selbst in Anspruch und führten die Anweisungen, die ihnen gegeben wurden, nicht aus. Das darauf folgende Ergebnis ist immer das Ergebnis, das gewiss folgt, wenn des Herrn Warnungen und Bitten verworfen werden. Es nützt nicht zu sagen, die Eventgemeinde ist Gottes Gemeinde und es wird schon gut gehen. Die Frage ist, wie sieht es mit mir persönlich aus? Christus sieht, was der Mensch nicht sehen kann. Er sieht die Sünden, die die Geduld eines langmütigen Gottes überfordern, wenn sie nicht bereut werden. Christus kann nicht für den Namen derer eintreten, die selbstzufrieden in ihrer Arroganz sind. Er kann nicht für Menschen bitten, die die Abhängigkeit von der Hilfe Christi nicht verspüren und behaupten, sie wüssten und hätten alles. Ist auch ganz wichtig. Wenn ich mit Menschen Bibelstunden mache, dann erwarte ich von den Menschen, dass die Menschen offen sind und sich nach neuen Erkenntnissen richten. Oder? Wenn ich mit ihnen über den Sabbat spreche, erwarte ich, dass sie den Sabbat halten. Und meistens machen sie das auch. Und dann werden sie getauft. Und dann wissen sie ja alles, oder? Muss man ja nichts mehr lernen, oder? Dann geht es erst los. Im Missionsbefehl, was sagt Jesus? Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehre sie halten. Wann kommt das Lehren? Auch nach dem Taufen. Natürlich. Das heißt, wer glaubt und meint, ich weiß schon alles, der wird ganz bestimmt zu den törichten Jungfrauen gehören. Solange wir leben, brauchen wir eine offene Haltung. Wenn ich glaube, ich weiß schon alles, dann werde ich die Bibel immer lesen durch die Brille meines Verständnisses. Und ich werde nie was Neues entdecken. Warum? Weil ich immer nur das entdecke, was ich schon im Kopf habe und da wiederfinden will. Ich werde immer nur... Ja. Wenn ich aber sage, lieber Herr Jesus, zeig du mir jetzt bitte, was du mir in deinem Wort sagen möchtest. Wenn ich ganz offen bin, was Gott mir zeigen möchte. Denn wie Gott mir Dinge zeigen in seinem Wort, Tiefen und Größen, die unglaublich und unbegreiflich sind. Gottes Offenbarung geht weit über unseren Verstand hinaus. Die Frage ist nur, sind wir bereit dafür? Selbst in der Ewigkeit werden wir ohne Ende immer noch tiefer hineinkommen, immer tiefer in den Erlösungsplan Gottes, in die Liebe Gottes, immer noch mehr lernen, immer noch tiefer hinein. Meine Lieben, wenn wir glauben, wir hätten etwas erreicht, dann täuschen wir uns. Wir sind dabei, immer zu wachsen, immer tiefer in Jesus hineinzukommen, mit ihm verbunden zu sein. Selber beurteilen, wenn Jesus sagt, in Offenbarung 3, Vers 19, wir lesen den Text nochmal, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so seien eifrig und tue Buße. Das heißt, auf der einen Seite sagt Gott, du kannst dich nicht beurteilen, du hast ein falsches Selbsturteil. Auf der anderen Seite heißt es, Apostelgeschichte 17, Vers 11, als Paulus dort gepredigt hat, in Beröa, diese aber in Beröa waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Auf der einen Seite sagt Gott, du hast eine falsche Selbsteinschätzung, auf der anderen Seite sagt er, prüf das. Und wir wissen ja auch, wir predigen es immer wieder, glaubt nicht alles, was von der Kanzel gepredigt wird, sondern prüft es nach und beurteilt es selbst. Also was ich predige, glaubt es nicht, sondern prüft es. Lest nach. Aber wenn ich gar nicht beurteilen kann, wie kann ich denn prüfen? Ist hier nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite sagt Gott, prüfte, auf der anderen Seite sagt Gott, du hast eine falsche Selbsteinschätzung. Das ist doch ein Widerspruch. Was sollen wir denn jetzt tun? Prüfen oder nicht prüfen? Anhand der Bibel prüfen. Aber das Problem ist, es könnte ja sein, dass Laodicea zu dem Zustand in dem Moment ehrlich zu sich selbst ist, aber gar nicht weiß, dass sich selbst seine eigene Prüfung daneben liegt. Das heißt, sie glauben, sie prüfen es auch, aber sie erkennen nicht, dass ihre eigene Prüfung nicht zutrifft. Und das ist am tragischsten. Ich prüfe etwas und glaube, ich habe es geprüft, aber meine Prüfung war nicht das, wie Gott es sieht. Ich bin getäuscht in meiner eigenen Prüfung. Das ist doch der Zustand Laodiceas. Sie prüfen und sind getäuscht. Ja. Das heißt, wir haben da ein paar Bibeltexte, die uns hier den Ausweg zeigen. Ja? Das heißt, wer den Willen Gottes tun will, der wird inne werden, ob die Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selber rede. Natürlich, ja. Das heißt, auf der einen Seite glaubt nicht alles, auf der anderen Seite, du hast eine falsche Selbsteinschätzung an Laodicea. Wem können wir noch vertrauen? Die Lösung ist, nur durch die Führung des Heiligen Geistes, beim Studium des Wortes Gottes, kann ich mich selber und das Gesagte richtig einschätzen. Ja? Was ihr auch ungefähr gesagt habt. Ja? Das heißt, wenn ich sage, Herr Jesus, ich kann mich selber nicht einschätzen. Ich kann es nicht. Ich bitte dich, hilf du mir, zeig du mir, was an meinem Leben nicht in Ordnung ist. Und wenn du es wirklich ehrlich sagst, glaub mir, Gott wird das tun. Der Heilige Geist wird es tun. Denn darauf wartet er ja, der Heilige Geist. Dass wir offen sind und sagen, und dass wir dann den Heiligen Geist bitten, dass er uns in seinem Wort die Augen öffnet, durch sein Wort die Augen öffnet, dass wir das Wort lesen, dass wir es offen lesen, nicht mit unseren Brille, sondern dass wir sagen, Herr Jesus, zeig du mir, was du in deinem Wort mir sagen möchtest. Das ist auch das Problem der meisten anderen Christen, anderen Kirchen. Sie lesen die Brille durch ihre Theologie. Und was kommt am Ende raus? Ihre Theologie und nicht die Bibel. Das heißt, dass wir anfangen, die Bibel nicht nur zu lesen, um das zu finden, was ich immer schon weiß, sondern, Herr Jesus, sprich du zu mir. Dass wir den Heiligen Geist bitten. Und dass wir auch den Heiligen Geist bitten, Herr, zeig du mir, was das Wirken des Heiligen Geistes noch in meinem Leben blockiert. Wie kann der Heilige Geist noch mehr an meinem Leben wirken? Und der Heilige Geist zeigt mir das. Und beim nächsten Fernsehfilm wird er dir ganz leise sagen, hör mal zu, schalt lieber aus jetzt. Und dann kann ich mich wieder entscheiden. Ja, mache ich es, mache ich es nicht. Deswegen die Entscheidung, ob ich darauf höre, ist ständig. Es reicht nicht nur einmal zu sagen, ja, ab heute mache ich das, sondern bei jeder Gelegenheit, immer wieder, wo Gott uns zeigt. Ja. Jesu Liebeserklärung. Jesu Urteil ist nicht unabwendbar. Er sagt nicht, ich werde euch auf jeden Fall alle ausspucken. Nein. Jesus hat eine Botschaft, weil er uns liebt. Weil er uns verändern möchte. Er sagt die Wahrheit, um uns aufzurütteln. Damit wir vom Schlaf aufwachen. Er liebt uns und möchte, dass wir umkehren. Gerade weil er uns liebt. Jesus sagt, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Nun, vielleicht könnten wir sagen, vielleicht sollte Gott mal jemand anders lieben, ja, dass wir unsere Züchtigung nicht so spüren. Aber ich denke, manchmal brauchen wir. Was heißt denn das? Die weise ich zurecht und züchtige ich? Wie Gott das macht. Das heißt, Gott weiß genau, was wir brauchen, um wieder auf den Weg zurückzukommen. Es gibt ja einen schönen Text in Psalm 139, Vers 23 und 24. Die gute Nachricht übersetzt es so: Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Das heißt, dass ich Gott sage, Herr Jesus, ich kann für mich selber die Hand nicht ins Feuer legen. Ich kann für mich nicht garantieren, dass ich auf dem Weg bleibe. Aber ich bitte dich, dass du mich auf dem Weg hältst. Hilf du mir, wenn ich in Gefahr bin, auf den falschen Weg zu kommen, dann sorg du dafür, dass ich zurückkomme. Hilf, gib mir die Offenheit, deine Weisung und deine Korrektur anzunehmen. Denn wichtiger als alles andere ist, dass wir das Ziel erreichen. Auch wenn wir manches vielleicht durchmachen in diesem Leben, was uns nicht schmeckt. Wichtiger ist, dass wir das Ziel erreichen, dass Gott uns führt. Darauf kommt es an. Ellen White sagt, wenn das bekennende Volk Gottes in seinem Herzen einen Widerstand gegen Gottes Handeln erkennt, sollte es zu der Überzeugung kommen, dass eine Veränderung stattfinden muss, damit es nicht aus dem Mund des Herrn ausgespien wird. Der Engel sagte, Gott wird sein Werk näher und näher zum Abschluss bringen und jeden Einzelnen seines Volkes untersuchen und prüfen. Einige sind bereit, gewisse Wahrheitspunkte anzunehmen. Wenn sie Gott aber zu weiteren Entscheidungen auffordert, schrecken sie davor zurück. Warum? Weil sie spüren, dass dies direkt die von ihnen gehegten Götzen betrifft. Jetzt haben sie die Gelegenheit, klar zu erkennen, was ihre Herzen von Jesus trennt. Andere Dinge sind ihnen wichtiger als die Wahrheit. Ihre Herzen sind nicht bereit, Jesus aufzunehmen. Wenn sich jemand weigert, der Wahrheit zu folgen, um gereinigt zu werden, wenn er nicht bereit ist, seine Selbstsucht, seinen Stolz und seine bösen Leidenschaften zu überwinden, dann erhalten die Engel Gottes folgenden Auftrag: Sie haben sich fest mit ihren Götzen verbunden, lasst sie allein. Diejenigen aber, die in jeder Prüfung festbleiben und überwinden, was immer es auch kosten mag, haben den Rat des treuen Zeugen beachtet. Sie werden die Spätreden empfangen und so für die Verwandlung vorbereitet. Mein lieben, Gott schickt uns die Botschaft, damit wir vorbereitet werden, damit wir in unserem Herzen verändert werden, damit wir auf ihn hören, damit wir überwinden. Nur wer überwindet, wird das ewige Leben bekommen. Was heißt überwinden? Den Rat Jesu annehmen, meine Sünde erkennen, meine Sünde bekennen und meine Sünde lassen. Natürlich aus der Kraft Jesu. Natürlich verbinde mit Jesus. Dass ich meine eigene Schwachheit erkenne und mich mit meiner Schwachheit mich an Jesus wende, mich mit seiner Stärke verbinde. Möchtest du ein Überwinder werden? Diesen Lohn werden nicht alle empfangen, Zeugnisse Band 1, die sich als Nachfolger Christi ausgeben, sondern nur die, die ebenso überwinden, wie er überwunden hat. Wir müssen Christi Leben kennenlernen und erfahren, was es bedeutet, ihn vor aller Welt zu bekennen. Jesus hat überwunden und wir können, so wie er, überwinden. Wie können wir das tun? Indem wir auf Jesus schauen. Morgen Vormittag wird die Predigt darüber sein. Wie können wir auf Jesus schauen? Was heißt es, auf Jesus zu schauen? Wie können wir ihm ähnlich werden, durch Anschauen verwandelt werden? Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Die Botschaft an Laodicea ist an die ganze Gemeinde gewesen, ihr Zustand. Die Einladung ist eine persönliche, an dich und mich persönlich. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Hörst du Jesu Stimme noch? Oder bist du schon so weit weg, dass du sie gar nicht mehr hörst? Wenn wir sie hören, wenn wir Jesus einlassen, ist das nicht nur ein Gefühl, nicht nur eine Entscheidung an einem Abend, wo wir uns Jesus nicht nahe fühlen, ist das eine Entscheidung, die im Alltag, in jedem Moment sichtbar wird und trägt. Überall, in jedem Moment sichtbar wird, ob ich nach meinen Maßstäben lebe oder nach Jesu Maßstäben lebe. Ob Jesu Willen in meinem Leben den ersten Platz hat oder nicht. Jesus klopft bei dir an. Was hindert dich, ihn heute als Freund in deinem Leben aufzunehmen? Ihm wirklich den ersten Platz zu überlassen und die Abhängigkeit zu ihm an jedem Tag aufrechtzuerhalten. Die Verheißung, wir dürfen mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Was gibt es Schöneres, als wenn Jesus wiederkommt, mit ihm nach Hause zu gehen? Lasst uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, himmlischer Vater, wir beten dich an, wir loben und preisen dich, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns lieb hast, dass du aus Liebe zu uns so viel getan hast, uns geschaffen hast, uns erlöst hast am Kreuz, Herr Jesus. Wir danken dir für diese Botschaft, für die Botschaft, die du der Gemeinde Laodicea gegeben hast, aber die auch uns heute gilt. Jesus, bewahre uns vor einer falschen Selbsteinschätzung. Bewahre uns davor, dass wir uns auf uns selbst verlassen, dass wir aus eigener Kraft handeln und tun. Hilf, dass wir jeden Tag eine echte Hingabe an dich erleben. Dass wir jeden Tag Überwinder sind. Dass wir erkennen, was dein Wille ist. Dass wir unser Leben jeden Tag mehr nach deinen Grundlagen ausrichten. Vergib uns, wenn wir aus eigener Kraft gehandelt haben. Vergib uns, wenn wir von dir weggelaufen sind. Herr Jesus, hilf, dass wir jeden Tag diese Abhängigkeit zu dir spüren. Dass wir kindlich vertrauen können. Halte du uns fest. Bereite du uns vor auf den Tag deiner Wiederkunft. Wie schön wird es sein, wenn wir dann nach Hause gehen dürfen, zu dir, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Herr Jesus, komm doch bald. Segne diesen Sabbat, der jetzt vor uns liegt. Lass uns deinen Segen und deine besondere Nähe spüren. In Jesu Namen. Amen.